Windenergieanlagen und AfD-Wähler, ne? Ein paar Katholiken. Viel mehr läuft da ja nicht rum.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Hallo.
Jawohl, ja. Hallo.
Na, was macht die Kunst?
Ja, geht voran.
Sehr schön. Ich freue mich, dass wir uns trotz all dieser Dinge, die drumherum passieren, in der für andere eigentlich sehr entspannten Sommerzeit, die ziemlich vollgeladen ist bei uns, trotzdem ungefähr regelmäßig sehen, Mike. Schön.
Ja, naja, das Sommerloch ist eigentlich eher eine volle Grube im Terminkalender, ne? So kann man es, glaube ich, sagen.
Nee, es ist wie so ein Sinkloch.
Ja, das stimmt. Hat der eigentlich die Fußball-EM, das journalistische Sommerloch, gefüllt oder ist da irgendeine Thematik aufgeploppt, die jetzt nochmal hochgetrieben, also außer jetzt diese ganze Influencer-Gebitsche-Kacke, das hat man ja das letzte Mal erörtert, aber ich meine jetzt so gesamtgesellschaftlich.
Nee, ich wollte gerade sagen, hast du da eine neue Influencer-Rumgebitsche-Geschichte mitbekommen über diese Sprechwitze?
Dann erfahre ich die ja nur von dir.
Also ich würde...
Da ist Name 1, von dem ich noch nie gehört habe, gegen Name 2, den ich noch nie gehört habe.
Du, mir geht's da ganz genauso wie dir. Das wird mir dann auch immer nur zugetragen. Und dann versucht man auf der Ebene von den Dingen, die Leute kennen, dann irgendwelche Themen zu erörtern, mit denen sich Leute nicht freiwillig beschäftigen würden. Und das quasi so von so unterschwellig dann den Leuten so reinzupacken in ihren Feed. Das ist ja immer
Also
die Mission.
Passiert das auch wirklich, dass du dich da manchmal mit Sachen beschäftigst, wo du, weiß ich nicht, nicht mehr als ein Gefühl hast, okay, das müsste man eigentlich kennen, aber ich kenne es gerade nicht. Also mal reingehüpft in das Thema, oder?
Nee, also man hat schon so einen groben Überblick über das, was passiert und was es für Leute gibt. Also wenn es sich jetzt im YouTube-Kosmos bewegt, ne, im TikTok-Kosmos, keine Ahnung, also kenne ich einfach niemanden mehr und die Namen auch nicht. Und letztens war ich bei einem Kegel-Event und das war auch ganz peinlich, weil ich dann natürlich auch die meisten Leute überhaupt nicht kannte und die erstmal kennenlernen musste.
Kegeln?
Kegeln, ja. Ich war Kegeln, Mike.
Also so Kegeln
ja, ja. Im Kegelsportverein Völkerfreundschaft.
In Fortzwitz auf der Kegelbahn, nicht irgendeine fancy Bowlingbahn, sondern
nein,
Kegeln.
Kegeln.
Geil. Geil.
Da gab es so ein Live-Event, Dr. Freud heißt die Streaming-Vereinigung, ne, also okay. wo Le Floyd, das sagte bestimmt noch was, der
ja,
macht damit.
Das kenne ich ja sogar noch.
Mit zwei Kollegen macht er seit ein paar Jahren vor allen Dingen Streaming-Inhalt und die haben so 2-3 Events im Jahr, beispielsweise Loot für die Welt, das ist so ein sehr erfolgreiches Charity-Event. Okay. Und die machen halt jetzt auch haben jetzt zum dritten Mal in Folge ein Kegel-Event gemacht. Und da war ich dann dieses Jahr auch mal zugegen, weil ich mir dieses Jahr vorgenommen habe, auch mal aus meinem Studio rauszukommen und mal mit anderen Leuten was zu machen. Und da bin ich angefragt worden für das Kegel-Event. Und da habe ich gesagt, ey, ganz ehrlich, ich habe übelste Panik davor und ich werde komplett versagen, aber ich habe mir vorgenommen, rauszugehen, also fahre ich da mal hin. Ja, und das war tatsächlich, es war so ein bisschen wie in so einem dämlichen Highschool-Film. Ne? Ich habe übelste Panik und habe den Leuten das so die ganze Zeit, habe die damit belästigt, so von wegen, das wird alles nichts. In der Vorbereitung, ne, beim Warmkegeln irgendwie 4-mal daneben geworfen am Stück. Und dann.
Ach so, ich dachte, du warst da als Aufsteller hinten in der Ecke.
Nee, Quatsch, nein.
Entschuldigung.
Als Pin oder was?
Nee, da früher gab es ja immer. Ich glaube, das ist auch so eine Szene bei El Bandi, als er erzählt, dass sein Opa immer Aufsteller beim Kegeln war.
Aufsteller im Sinne von wieder da, hinstellen. Ach,
ja, der nachts immer schweißgebadet aufgewacht ist und geschrien hat, nein Jungs, noch nicht. Wenn dir da die Kegel um die Ohren fliegen. Ich kann mich das an der alten Kegelbahn in Blankenhain auch noch erinnern. Da hast du so einen kleinen Skabuff gehabt, hinter dem du hinten immer gehockt hast. Hast gehofft, dass dir gleich die Kegel nicht volle Suppe um die Ohren fliegen und dann musstest du aufstellen und dann hast du 50 Pfennig gekriegt oder so dafür. Das klingt echt wie nach dem Krieg.
Nee, so
aber es war war im Frieden.
War schon ein bisschen moderner. Die haben sich dann durchaus dann von selbst aufgestellt.
Aber schön. Also ich bin mal in eine Kegelsituation reingeraten.
Ich bin doch noch gar nicht fertig. Lass mich doch mal ganz kurz noch zu Ende erzählen. Der wichtigste Moment kommt doch noch. Pass auf, ich übelste Panik so. Und alle, da, ne, wie es halt so ist, die Ohren voll geheult, wird komplett schief gehen. Und dann erste Mal gekegelt, alle neun. Ne? Zack.
Schön.
Und ich so, was zum Fick? Hat er uns jetzt hier komplett verarscht? Was geht hier los? Ja, und ja, es war, also ich, meine Angst aus der Jugend ist kuriert. Ne, weißt du, wir waren einmal kegeln und irgendwie so zwei, dreimal bowlen, so zu Kindergeburtstagen. Und ich bin halt völlig unfähig gewesen, irgendwas Sinnvolles zu machen. Ich habe mich teilweise auf den Arsch gelegt, weil ich einen Schritt zu weit auf die Bahn gelaufen bin.
Und Alter, so Zeug, wenn die gut poliert ist, ja, das ist nicht schön.
Also wirklich richtig lächerlich. Und ich habe das Trauma überwunden. So, und das, um den Abschluss zu finden, man muss sich ab und zu mal mit seinen Ängsten aus der Jugend konfrontieren und nachgucken, ob man immer noch der Vollidiot ist von damals oder ob es ein kleines bisschen besser geworden ist.
Ja, also wir können das Thema Kegel jetzt nicht abschließend einen Deckel drauf machen, ohne über den Gluteus Maximus am nächsten Tag zu reden.
Absolut, oder? Absolut.
Weil gerade nach Kegeln spürt man am nächsten Tag Muskeln, von denen man gar nicht mehr gewusst hat, dass sie überhaupt noch existieren am Körper. Das ist wirklich jedes Mal echt grausam.
Da sagst du was. Also das sind ja richtig Insider-Gespräche, die jetzt hier geführt werden.
Ja, total.
Da kennt man den Kegelprofi.
Also ich sag mal, ich bin mal vor vielen Jahren in eine Kegelsituation geraten. Da hat ein Typ seine unscheinbare Freundin mitgebracht und hat keinem erzählt, dass die in der Kegel-Bundesliga spielt. Also keine Ahnung, die hätte, glaube ich, auf einer 120 Meter langen Bahn hätte die doch alle Neune weggekachelt oder so. Wahnsinn. Also, ich weiß, das ist so ungefähr der Unterschied wie Beachvolleyball und Volleyball, zwar eigentlich ganz verschiedene Sportarten, aber man denkt auch immer automatisch an Bowling. Ich muss da an den tollen Film Kingpin denken.
Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich.
Ein großartiger Film. Zwei Trottel auf der Bowlingbahn, Kingpin. Mega. Aber wie heißt denn dieser Film, wo Bill Murray so einen völlig überdrehten Bowling-Typen spielt? Weiß ich auch nicht mehr. Na egal.
Vielleicht. Tatsächlich ist das gar nicht mein Thema. So, also ich war, also es ist wirklich auch dadurch, dass ich immer so scheiße gespielt habe und mein Ehrgeiz mich halt so richtig giftig weggekickt hat dann im Zusammenhang damit, weil es halt wirklich immer scheiße lief, habe ich dieses Thema immer sehr abgelehnt.
Aber bist du da auch so wie ich? Also wenn du was nicht gut kannst, dann hat man auch nicht wirklich Bock, das irgendwie so zu betreiben, dass man da besser wird. Ne? Das ist bei mir beim Schachspielen so.
Leider ja.
Ich bin wirklich ein lausiger Schachspieler. Es macht mir eigentlich großen Spaß, das Spiel, aber ich bin da so schlecht, dass ich den Niederlagen lieber aus dem Weg gehe. Ist bei mir so. Aber so Kneipensport ist also nichts für dich. Darts, Billard, Kegeln, das ist alles.
Nee. Ich weiß nicht, das ist halt immer, also ich bilde mir immer ein, dass ich es nicht kann, so. Also weil ich es als Kind nicht sofort hinbekommen habe und sicherlich wäre es irgendwie gut gewesen, wenn man es dann einfach mal geübt hätte. Aber die Scham war dann immer so groß, dass man es dann einfach gleich hat sein lassen oder gleich gesagt hat, ja, so ein Scheißdreck, sowas, so ein Blödsinn, wer macht das denn schon? Ne? Also dieses sich lieber nicht damit konfrontieren und dann lieber arrogant dagegen schießen, damit man sich dahinter verstecken kann, dass man sich einfach super
typisch, unsicher fühlt. Typisch, ne? Männlich. Ich glaube, da sind wir so zwei richtige Prachtexemplare. Absolut. Und was hat dich jetzt dazu getrieben? War das so die Aussicht, okay, da machen Leute mit, die das jetzt auch nicht viel besser können als ich? Oder?
Nee, es war wirklich dieses, ich bin ja hier nun wirklich komplett abgeschieden von dem Rest der Community, ne, die in diesem Bereich irgendwie aktiv ist. Und ich dachte mir, komm, mach doch mal wo mit, wo Leute irgendwie, wo mehrere Leute da sind, mit denen du mal im echten Leben in Kontakt kommst, wo du mal irgendwie rauskommst aus deinem, aus deinem Zimmer. Also es war wirklich so der Gedanke, ich muss mal unter Leute gehen. Und ich fand diese Idee mit dem Kegel-Event fand ich mal ganz cool. Das
da warst du eher so Special-Guest-Rolle, jemand, der bei sowas, wo so die gleichen Leute immer in der eigenen Soße kochen, eigentlich nicht dabei ist.
Ich bin so ein bisschen rausgefallen, glaube ich, weil ich ja sonst nur wirklich gar nicht rauskomme eigentlich. Aber ich will das in Zukunft echt öfter machen, weil es war auch echt schön. Es hat echt Spaß gemacht und auch mit den Leuten, die da waren. Es war eine schöne, harmonische Truppe und
schön.
Ja, also wenn ich Freunde hätte, Mike, ne, dann könnte ich mir auch vorstellen, mit denen ab und zu mal kegeln zu gehen in Zukunft. Das wäre
tatsächlich so ein Team aufmachen. Ich finde das auch toll, dass das Kegeln ist und nicht Bowling. Es hat irgendwie so was Heimeligeres. Das ist eher so auf dem Dorf verwurzelt.
Das stimmt, ne? Genau. Ne? Das, ja. Also ich kenne das noch, weil ich weiß gar nicht, wo wir damals waren. In Mücheln.
Oh.
Kegeln. Aber ja.
Schön. Nee, ach, das ist ja toll. Nee, also jetzt rein sportlich habe ich ich habe meinen Sohn zum Seepferdchen begleiten dürfen in einem Intensivschwimmkurs. Das war hat großen Spaß gemacht und fand ich also einen riesen Respekt vor diesem ganzen Schwimmtrainerinnen-Team. Ne, wenn man sich jede Elternpartie, die sich so damit abmüht, irgendwie den Kindern das Schwimmen selber beizubringen. Es ist irgendwie so unmöglich. Und wie die das innerhalb von einer Woche, von zwei Wochen schaffen, dass so ein Knops da lospaddelt, das ist wirklich Wahnsinn. Also was so Didaktik und Pädagogik alles vermag, wenn man ein bisschen weiß, worauf man da achten muss. Es war sehr, sehr beeindruckend, wie so ein Ameisenhaufen das beigebracht kriegt, wo man selber als Vater schon an so einem Einzelunterricht scheitert.
Also das ist auch ein krasses Thema, zumindest für mich war das ein krasses Thema. Ich habe das auch, also es hat sich bei mir richtig eingebrannt, diese ganze Schwimmsituation. Und ich finde das auch sehr beeindruckend, weil man als Kind ja echt Panik, also einige Kinder haben ja echt Panik. Ich zähle mich jetzt da einfach mal dazu. Dass das funktioniert und so weiter und so fort. Und vielleicht, ich will jetzt deine Geschichte nicht abbrechen.
Nö, du hast alles gut. Ich hätte jetzt noch den dummen Witz gebracht. War es schwer für dich, aus dem Sack rauszukommen beim Schwimmenlernen? Oder?
Aus dem Sack?
Ja. Du kennst nicht den alten Otto-Witz. Ich habe schon sehr, sehr früh als Kind schwimmen gelernt. Das Schwerste war, aus dem Sack herauszukommen. Die haben mich einfach ins Wasser geschmissen.
Ich wusste gar nicht, dass Otto so düstere Witze hat.
Ja, der hat früher, also ich dachte, er hab auch immer so diesen locker flockigen Otto-Humor im Hinterkopf und da wollte ich das mal einfach so im Stream anmachen beim Autofahren mit den Kids oder so und das waren so alte Otto-Sachen und das war schon, also wenn du das so aus heutiger Sicht manches hörst, das ist dann schon, also nicht im Sinne von sexistisch, aber schon... frivol, anrüchig, dunkel, böse, rassistisch teilweise. Natürlich alles. Ne? Ich will jetzt hier keinen hermeneutischen Zirkelschluss vollführen, indem ich das jetzt von der heutigen Warte bewerte, was er damals gemacht hat. Aber das heute sein, also das spiele ich meinem 7-Jährigen heute nicht so am Stück vor der Otto-Platte. Muss man ehrlich sagen, so sehr ich Otto Walkes verehre.
Also ein Vorteil hat es ja, dass du in dem Alter dich einfach, also du verstehst die Witze halt dann einfach nicht. So, und
ja,
dementsprechend,
klar. Aber deshalb plapperst du trotzdem nach. Das ist ja das Ding.
Es ist tatsächlich so ein bisschen, ich war ja ein großer Fan von Fips Asmussen. Ne? Wir hatten das ja, glaube ich, schon mal besprochen.
Ja, war? Hast du die Treue gebrochen zum Meister?
Naja, es gibt da wenige Witze, die in der heutigen Zeit noch irgendwie gehen. Also entweder sie sind nicht mehr nachvollziehbar, weil historischer Kontext fehlt, oder es ist halt super unlustig oder es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, sagen wir es mal so. Jedenfalls habe ich da halt wirklich auch auf jeder Familienfeier irgendwelche Fips-Asmussen-Witze dann weitererzählt und manche halt auch wirklich überhaupt nicht verstanden. Ne?
Ja, klar.
Ich weiß noch, da war irgendwie so ein Witz so nach dem Motto über Westdeutschland, wir haben zwar keine SS-20, dafür aber 20 von der SS. So, und das war so Sachen, die ich mit 6, 7 Jahren halt überhaupt nicht verstanden habe. Ich weiß ganz genau, dass ich den Witz erzählt habe. Naja.
Da ist mir noch gar nicht begehrt, zumindest habe ich den dann wieder vergessen.
Naja. Aber also das war, glaube ich, von diesem Programm, wo auf der Kassette er mit einem Beil drauf war. Roter Hintergrund, so, Fips Asmus mit einem Beil drauf. Egal, ich weiß gar nicht, ob es Fips Asmus bei Spotify gibt. Ansonsten ganz oldschool auf der MC.
Ich glaub schon. Das ist halt also so oft diese Mann-Frau-Situation oder so. Also der harmloseste Eröffnungswitz von Fips Asmussen war immer so, ja, als er seine Freunde mit der Hand begrüßt hat, da Mensch, hast du weiche Hände, hast du keine Arbeit oder was? so da so ein bisschen auf dieses Malocher-Niveau gezogen.
Mhm. So, Fips Asmussen, nee. Fips Asmussen.
Wo guckst du bei Spotify?
Ja, gibt's oder? Tatsächlich nicht. Nur zwei Tracks, sage ich jetzt mal. Mhm. Ein Korn im Feldbett und Popo-Polonaise.
Legendär. Ja, ja. Ich glaube auf, ist das nicht auch ein LP-Name von ihm? Ein Korn im Feldbett? Oder zumindest hieß so, das sind ja auch immer irgendwelche völlig wirr zusammengestellten Sampler-CDs,
ja, die genau.
Da früher so neben den Tracker-Pornos an der Tankstelle zu kaufen gab in Kassettenform. Ich glaube, da ist auch der legendäre Witz drauf. Ich wollte im Urlaub meinem Kummer ertränken, aber glaubst du, meine Frau wollte ins Wasser?
Ja. Also tatsächlich ist es auch über Wikipedia gar nicht so lustig, gar nicht so einfach, die ganzen Veröffentlichungen rauszufinden, sehe ich gerade. Das ist ja interessant.
Ja, das sind obskureste Veröffentlichungen von irgendwelchen, ich weiß nicht, wahrscheinlich gab es von Fips Asmussen sogar Bootlegs und sowas, die da im Umlauf waren, rare Metallica-Live-Aufnahmen oder so.
Fakt ist, ich habe von Fips Asmussen, also Witze von Fips Asmussen auch bei aktuellen Comedians umgewandelt gesehen und ich habe von Comedians oder Witzemachern, muss man dann ja sagen, vor Fips Asmussen ähnliche Witze gehört. Also es ist wirklich so, es gibt keine originellen neuen Witze. Es gibt schon seit Anbeginn der Zeit alle Witze und die werden immer nur wieder umgeschrieben auf die aktuelle Zeit.
Ja, das kann, da ist schon was Wahres dran, glaube ich. Also meinst du, das ist sowas bei Comedian, Fips Asmussen war ja kein Comedian, das Wort gab es ja damals noch gar nicht.
Ein Possenreißer, ein Schalk.
Gibt's da sowas wie Leichenflatterei? Also, dass wenn der tot ist, alles klar, jetzt können wir uns an seinem Oeuvre hier bedienen.
Die Frage ist, ob das schon, also ich denke, dass das schon zeitgleich stattfindet, oder? Unter Possenreißern?
Ja, die sind da in der Szene sehr, also wenn da einer den Witz vom anderen klaut, also den da, wo wirklich bei manchen, wie soll ich sagen, Anekdoten oder Witzen, da gibt es ja auch wirklich manchmal Autorenschaften oder die der von Gagschreibern für ihre Show da die Rechte erworben haben oder irgendwie, und wenn da irgendwas auftaucht, da gibt es schon ganz schönes Gebitsche. Also hier sind die aus Marzahn, hat das mal in einem relativ offenen Interview erzählt, die hat gesagt, als die angefangen hat, die hat ja überhaupt keine Waffel gemacht, ne? Die hat da die Witze auf der Bühne auch gerissen, die sie im Fernsehen gehört hat oder so. Und da hat sie auch mal wirklich böse Anrufe von Kollegen da gekriegt. Ey, du erzählst meinen Witz. Ich glaube, das ist schon so ein bisschen was Ärmliches irgendwie, wenn man da von einer Szene redet, wo sich Leute um Witze streiten. Ne? Das ist ja eigentlich ein völliger Gegensatz, sich ernsthaft über Witze zu streiten. Aber hatte ich überhaupt mal erzählt, dass ich im Heinz-Erhardt-Musical war?
Es gibt ein Heinz-Erhardt-Musical?
Ja, war ich in Erfurt in der Alten Oper. War also im Prinzip relativ fürchterlich. Geht da nicht hin. Also es war mit relativ einfachen Mitteln und mittelmäßig begabten Ensemble, ich glaube so eine Vierertruppe war das irgendwie, haben die das so versucht darzustellen, es war mehr als Schmunzeln war da nicht drin, ne? Und das lag auch nur so an dem Heinz-Erhardt-Geist, der da durch den Saal waberte, nicht an der Darstellung. Fand ich nicht so gut.
Hatte ich erzählt, dass ich in Bad Gandersheim war, beim Bonnie und Clyde Musical?
War das bei deinem Spreewaldgurkenausflug?
Nee,
da hast du mir, du kannst sagen, Bad Gandersheim ist doch ganz woanders.
Nee, ich war noch mal zwischendurch in Bad Gandersheim beim Bonnie und Clyde Musical. Nee, also wir haben es jetzt so ein bisschen zur Tradition gemacht, einmal zu diesen Bad Gandersheimer Domfestspielen zu fahren. Das ist ja in der Szene eine ziemliche Institution, wird auch immer vom Bundespräsidenten irgendwie unterstützt. Also ist wohl auch die größte Freilichtbühne Niedersachsens, was nicht für Niedersachsen spricht.
Gibt's da so viel Konkurrenz?
Da sitzen vielleicht 800 Leute, wenn überhaupt. So, dann.
Ja.
Ich glaube, das Auditorium beim Sternenklang-Festival ist doppelt so groß. Also
Ach, okay.
Also das ist schon krass, wie wenig Leute in Niedersachsen auf einem Fleck zusammenkommen können. Ja, aber das ist tatsächlich ganz, ganz niedlich. Ich meine, kleiner verschlafener Ort, kleiner als Querfurt, glaube ich sogar, dass da jetzt so ein kulturelles Highlight stattfindet, ist wirklich überraschend. Und trotz allem begeben wir uns da einmal im Jahr dann da mal hin und gucken uns da um.
Okay, nee, also ich war in meinem Leben noch nicht in Bad Gandersheim, muss ich ehrlich sagen.
Du hast auch komplett gar nichts verpasst. Noch nicht mal in der Region. Weil da ist wirklich nichts. Rein gar nichts.
Ist das so, wie man sich das platte niedersächsische Land vorstellt, ja?
Nee, platt ist es nicht. Also da sind schon noch so ein bisschen Harzausläufer, würde ich sagen. Aber es ist halt schon dieser West in den 70ern war es mal irgendwie okay-Charme.
Ah, okay.
Weißt du, was ich meine? Ich kann das nicht so richtig in Worte fassen. Also es gab da mal eine Zeit, wo das alles schön gut
so wirkt. Abgeranzte Backsteinzweckbauten.
Noch nicht ganz wie im Pott, aber du merkst, hier war mal was und jetzt ist einfach nicht mehr so viel. So.
Also quasi so Hannover auf dem Land.
Hannover auf dem Land, ja. Das trifft es eigentlich ganz gut.
Das zieht sich in Niedersachsen ja manchmal so ein bisschen durch, aber gibt es auch durchaus schön. Ist ja auch ein wahnsinnig großes Land, ne? Das muss man sich immer vergegenwärtigen, bis wie weit in Norden Niedersachsen geht und wie weit in Süden. Das hat man immer gar nicht auf dem Schirm.
Na, das macht es jetzt nicht besser, dass es viel davon gibt, ne?
Nein, aber es ist nicht so homogen und interessant, wie man denkt. Also ich finde, da reist man schon durch viele verschiedene Gegenden.
Aber ich finde, man fährt, also es gibt auch so Ecken in Thüringen, wo das gleiche Gefühl ist, ne? Also das ist
total, also Thüringer Becken irgendwie. Ja, das ist ja auch Windenergieanlagen und AfD-Wähler. Ne? Mhm. Ein paar Katholiken. Mhm. So. Was, viel mehr läuft da ja nicht rum. Also, es sind ja nur Felder.
Apropos nur Felder und Windräder. Ich war jetzt die letzten Tage auch noch mal woanders. Das erzähle ich vielleicht da ganz kurz. Weil
arbeitest du auch, ja?
Ja, tatsächlich. Wir waren auf.
Du machst dir bei der Begrüßung den totalen Stresspiloten und die ganze Zeit erzählst du nur vom Urlaub. Aber ist schön, freut mich.
Nee, ich war auf Klausurtagung.
Ach so, Entschuldigung.
Ja, wir haben quasi mit der Firma, ne, mit meiner
Produktion. Kluster wie den CCSU oder was?
Nee, auf Schloss Schochwitz.
Oh, okay.
Ja. Hm. Da haben wir, ich habe für meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen habe ich ein Schloss gemietet und da waren wir ein paar Tage auf Klausur und haben uns mal die Probleme, die so existieren, genommen und die Pläne, die wir so haben und haben da weitere Pläne geschmiedet und Prozesse überarbeitet und verbessert und sind jetzt, glaube ich, besser vorbereitet für die Zukunft denn je.
Oh, das ist ja ein kommunikativer Akt. Hat man da Bock drauf auf sowas oder sind da auch Sachen anzusprechen, die manchmal nicht so angenehm sind, aber die was dann gut anfühlt, wenn man das mal geklärt hat?
Naja, wenn es auf einem Schloss stattfindet, ist es besser, als wenn es in Niedersachsen stattfindet.
Deshalb ist wahrscheinlich auch die CSU immer im schönen Klostersee und da irgendwo. Es sieht ja auch immer toll aus da. Also Klausurtagung hat immer sowas von Abrechnung.
Ist ja so. Also du hast ja wirklich so ganz intensiv in Dinge reinzugucken. Also es ging bei mir jetzt auch wirklich so intensiv um Punkte, wo ich sage, was schneidet man irgendwie weg? Ne? Also so ein bisschen baumschnittmäßig, dass man sich auch mal an größere Äste rantraut, wo man sich denkt, oh, wenn ich die wegschneide, dann fehlt mir aber was. Aber dass dann der Rest irgendwie ein bisschen gesünder wachsen kann. Ja, also beispielsweise mein Musikmagazin, ne, das muss ich jetzt mal wirklich abgeben, einfach. Also weil wirklich so, ich stehe ja noch als Verantwortlicher drin, das ist natürlich Bullshit, weil ich da jetzt seit Ewigkeiten nichts mehr gemacht habe. Das muss ich einfach mal freigeben, auch wenn mir das natürlich weh tut. Auch wie und ob von Thieling so weiterlaufen kann wie bisher. Ne? Das sind so Sachen. Das war dann dementsprechend auch hart und schmerzhaft und wird auch schwierig und so das in Zukunft umzubauen. Du,
das sind alles Prozesse, das habe ich auch wirklich schon hinter mir. Ich kann das 100 pro nachvollziehen, ne? Aber wenn man, man kann halt nicht auf vielen Feldern spitze sein, ne? So in die Mittelmäßigkeit wurschtelt man sich dann schon irgendwo, aber da kannst du das Geld halt auch mit der Schaufel in den Ofen schmeißen.
Ist so, also auf vielen Feldern sein ist es ja, ne? Also Spitze, über Spitze redet man ja gar nicht. Es geht ja nur ums Sein und das ist natürlich Bullshit, ne? Da hast du natürlich komplett recht. Und da waren so ein paar Sachen, über die habe ich so selber noch nie nachgedacht. Und natürlich bekommt man auch eine andere Perspektive, wenn da noch ein paar Leute drumherum sitzen, die dann mitdenken. Und ich glaube, das war sehr effizient und sehr fruchtbringend. Und
du musst in einem Feld so gut sein, dass du für deine anderen Betätigungsfelder nur noch Lizenzen verteilst. Ne? Anders läuft das ja nicht. Also wenn man es jetzt mal aus juristischer Sicht sieht. Solche Loslösungsprozesse, du hast es ja eher so ein bisschen mit gärtnerischen Begriffen aus dem Gartenbau umschrieben, aber klar, das sind schon schmerzhafte Loslösungsprozesse auf jeden Fall. Klar, aber wenn man so breit gefächerte Interessen und Ideenlandschaften hat wie du, kommt man natürlich da auch schnell vom Hundertsten ins Tausendste.
Ja, vor allem belaste ich mein Team permanent mit diesen ganzen Ideen. Weißt du, ich habe ja so ein Kartenspiel, das ich unbedingt noch rausbringen will. Und also wir sind jetzt mal ganz objektiv durchgegangen, was die Pläne den nächsten Jahren sind. Und da ist das Release des Spiels nicht vor 2026 oder 2027 überhaupt denkbar.
Gut, klar.
Und ich muss halt irgendwie noch so 3-4 Leute Minimum einstellen für den Workload, den ich mir überlegt habe. Und das ist schon alles ganz schön. Naja, da kommt auf jeden Fall noch, also die zweite Hälfte des Jahres wird auf jeden Fall wieder sehr fordernd.
Ja, natürlich. Gute Leute finden ist da die schwierigste Challenge. Ne? Gute Ideen haben, ist eigentlich gar nicht das Problem.
Aber, das muss ich sagen, ich habe jetzt gerade echt tolle Leute um mich und bin sehr froh, dass ich die gefunden habe. Und ich glaube, auf der Basis geht das.
Aber die kannst du ja leider auch nicht klonen. Ne? Das ist das Problem.
Naja, ist ja gut, wenn man unterschiedliche hat, weil dann ergänzen die sich ja.
Ja, natürlich, klar. Aber manchmal wäre es natürlich schön, wenn man ein tolles Team für ein Betätigungsfeld zusammen hat, das genauso noch auf ein anderes setzen zu können. Das wäre natürlich die Idealvorstellung, aber so läuft das gerade nicht auf dem Arbeitsmarkt.
Habt ihr auch manchmal Klausurtagung bei Heffenscherbörn?
Ja, also das ergibt sich natürlich zwangsläufig. Ne? Also wenn du da 4 Stunden an einem Gate auf dem Flughafen sitzt als Band irgendwie zusammen. Also wir sind ja, wie soll ich sagen, wir sind ja ein Haufen von Entscheidungsträgern irgendwie, die ganz oft im Plenum zusammen sind. Ne? Insofern sind so diese geplanten reinigenden Gewitter wie in Klausurtagungen oder so, das gibt es bei uns relativ selten. Ja, also da erledigen wir Themen oder besprechen Sachen dann vor der Probe, nach der Probe, im Gate am Flughafen mal oder abends im Hotelzimmer, wenn du bei einem Festival am Vorabend anrückst. Oder da meiner Kneipe an einem Tisch irgendwie. Also das ist ja eine andere Gruppendynamik, ne, als in so einem betrieblichen Arbeiten, wo ja viel mit Telearbeit läuft und so, wie es mir in deinem Universum eher vorstelle. Ne?
Telearbeit. Geiler Begriff.
Ja, ist das schon aus dem Verwaltungsbereich.
Ist das noch ein aktueller Begriff im Verwaltungsbereich?
Ja, da wird sogar zwischen Telearbeit und Homeoffice unterschieden. Jetzt. Also Telearbeit ist wirklich ein fest eingerichteter Arbeitsplatz. Ne? Also das ist ein Arbeitsplatz, da ist nur dich an deiner Arbeitsstelle behördlicherseits. Und Homeoffice ist halt quasi eher so, sitzen mit einem Notebook, wo du willst und arbeitest. Ne? Das ist ein Unterschied, ein rechtlicher.
Aber ist, wenn man für seine Arbeit nur ein Notebook braucht, ist das nicht auch Homeoffice?
Also bei Telearbeit, da geht es ja auch. Da gibt es verschiedene Aspekte, warum das so ist. Auch arbeitsschutzrechtlich. Ne? Also dein Arbeitgeber, der muss ja dann auch wissen, gerade wenn du bei Behörden zu tun hast, wo du auch auf sensible Datenmengen und Prozesse zugreifst und sowas, da musst du ja eine zertifizierte Internetverbindung haben. Ne? Da muss ich vom Arbeitsschutz mal jemand wenigstens den Arbeitsplatz anschauen, damit er den grundlegenden arbeitsrechtlichen oder Arbeitsschutzanforderungen entspricht und so weiter. Da hat ja der Arbeitgeber auch eine Verantwortung für die Leute, die da in Telearbeit arbeiten. Ne? Deshalb ist das was anderes als Homeoffice.
Also, es wird
oft synonym verwendet,
darf ich rein rechtlich eigentlich gar nicht mehr über Homeoffice sprechen, sondern muss Telearbeit sagen, ansonsten bekommen die Behörden spitze Ohren und denken sich, oha, da werden jetzt arbeitsrechtliche Standards.
Also so weit stecke ich da in Arbeitsschutz und Arbeitsrecht und Co. nicht drin, aber ich kann mir schon denken, dass gerade viele Privatfirmen bei ihren Homeoffice-Regelungen da nicht alle Standards erfüllen. Das kann ich mir schon durchaus denken, ja. Also wenn ich so in der Bekanntschaft, Verwandtschaft rumschaue, wie da manche Leute im Homeoffice arbeiten. Aber das kannst du den Leuten ja auch nicht vorschreiben. Ne? Aber ich glaube, so als Freelancer ist es ja eh egal. Aber als irgendwelche Festangestellten, die da im Homeoffice ihre Sachen machen, glaube ich, ist in manchen privat gesellschaftlich verfassten Firmen da noch einiges im Argen, was den Arbeitsschutz angeht. Ne?
Ja, und wir haben ja gelernt, die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ne? Und wenn die dann quasi in ihrem Haushalt sitzen, ist ja die Verletzungsgefahr dann sehr hoch.
Ja, ja, auf jeden Fall, klar. Ich habe im Homeoffice ein Surfboard vom Kopf gekriegt oder so. Ne? Solche Sachen gibt es ja. Ja, na klar, ist dann nicht immer witzig, aber da haben die Arbeitsgerichte, glaube ich, auch mit zu tun, mit so einem Haufen. Also Anerkennung von Arbeitsunfällen oder sowas, das ist ein Quell ewiger Freude in der Arbeitsgerichtsbarkeit und Sozialgerichtsbarkeit und in solchen Strängen der Rechtspflege. Was sagst du, das wollte ich dich mal fragen, zu unserem Joe Biden? Wie lange hält denn der sich noch als Präsidentschaftskandidat?
Also das meiste, was man hört, ist natürlich sehr kritisch. Ich habe jetzt allerdings auch so 2-3 Stimmen gehört, die gesagt haben, naja, also der hat halt ein krasses Pensum und leistet extrem viel, aber es ist nicht so öffentlich wie eben diese Debatte gewesen. Und es ist quasi jetzt so monoperspektivisch jetzt. Also dass der,
ja, es fokussiert sich sehr halt auf die Ausfälle. Ne?
In wenigen Tagen in zig Staaten auftritt und da irgendwelche Auftritte da absolviert. Das ist halt das macht halt keine Welle. So, und das trifft, das hilft natürlich den Republikanern gerade enorm, dass die Aufmerksamkeit darauf ist. Dass Trump genauso, also ich meine, dass der geistig umnachtet ist, ist ja schon immer klar, aber dass der auch senile Ausfälle hat, vergleichbar mit Biden, also dass das quasi sich eigentlich überhaupt nichts gibt. Die sind ja auch nur wenige Jahre auseinander. Das ist irgendwie, ne, das schafft die gegenteilige Propaganda natürlich schön zu verheimlichen. Und das macht einem natürlich Sorge, weil ich kann mir gerade nicht mehr vorstellen, dass Biden gegen Trump gewinnen kann. Weil ja selbst aus dem demokratischen Lager mittlerweile Stimmen zu hören sind, dass sie sich das auch nicht vorstellen können. Und irgendwie wirkt das halt so ein bisschen so, als ob er jetzt trotzig einfach daran festhält oder seine Familie das nicht loslassen will, diese Möglichkeit. Und wenn, ja, ich kann es halt schlecht einschätzen, wie sehr dieser Eindruck jetzt gerade sozusagen bei den US-amerikanischen Wählern und Wählerinnen da jetzt einen Einfluss hat. Aber sollte das so sein, wie es gerade durch die mediale Aufmerksamkeit wirkt, dass ihm halt niemand mehr zutraut, überhaupt irgendwie was zu schaffen. Man hört ja immer sowas wie, er ist nur noch von 10 bis 16 Uhr überhaupt arbeitsfähig. Da war irgendwie ein Parkinson-Arzt im Weißen Haus und solche Geschichten. Sowas kommt ja dann immer wieder an die Öffentlichkeit und untermauert dann sukzessive dann dieses Bild von dem, der eher in ein Heim gehört als ins Weiße Haus. Also das ist schon ein ganz, ganz großes Problem, glaube ich.
Ja, also ich glaube, das kippt gerade in so eine ungesunde, auch mediale Dynamik irgendwie, ne, die das verhindert, dass er aus eigenem Entschluss in Würde irgendwie da, ne, sondern dass es nur noch aussieht, als ob er das auf Druck von außen gemacht hat. Und das ist natürlich ein Eindruck, den will jemand wie Joe Biden natürlich auf jeden Fall vermeiden.
Ja.
Ne? Wäre das jetzt hier irgendwie weitsichtig sein eigener Entschluss und ich glaube, da könnte sich so jemand eher damit anfreunden, aber dazu ist es jetzt schon zu spät, dass es dann nach außen so wirkt.
Es wäre, ne, dann halt so die Endnote seines Vermächtnisses, ne?
Ja, und ich glaube, so rein, ja genau, eben diese Größe zu haben, dann den Weg da noch frei zu machen. Ne? Also ich glaube, wenn ihm diese Tür noch gewährt wird, ich glaube, dann wäre er schon schlau genug, da durchzuschreiten. Also jetzt rein oberflächlich betrachtet, ne? Da müsste man natürlich jemanden persönlich kennen. Und ich weiß nicht, wie das innerhalb so der Biden-Familie ist, aber ich kann mir da schon auch vorstellen, dass da Biden wirklich so im positiven Sinne so der Alte ist, der die Ansagen macht. Ne? Also ich meine, da gibt's ja auch einen Haufen Erbe zu verteilen und Pfründe und so weiter. Ich glaube, da will sich niemand mit dem alten Joe noch hoffentlich lange vor Toresschluss, aber vor Toresschluss verderben. Weißt du, und da irgendwie in Ungnade fallen, indem er die Ambition vom Alten irgendwie torpediert und sich da offen dagegen stellt in der Familie. Ne? Also ist schon, das ist dann schon auch oft so sehr dynastisch geprägt, solche einflussreichen Familien. Ne? Also, ich meine, der hat ja in seinem Leben schon so viele Unwägbarkeiten und Schicksalsschläge niedergekämpft. Ne? Ich glaube, mit dieser Mentalität steht er da jetzt immer noch dagegen und ist da so ein bisschen auf verlorenem Posten, weil er es vielleicht dann diesmal nicht gedreht kriegt. Ne? Das ist schon so etwas bedauernswert, wenn man es von außen anschaut. Also für Land und Mensch. Ne? Bedauernswert natürlich, dass man nur die Auswahl zwischen zwei solchen Kandidaten hat bei 350 Millionen Einwohnern. Das muss man sich auch mal überlegen.
Ja, es gibt halt auch keine wirkliche Alternative, soweit ich das jetzt weiß, von Leuten, die jetzt im demokratischen Lager bereit stünden und populär genug wären. Also da müsste, glaube ich, irgendein Überflieger oder jemand von außen kommen, um eine gleichwertige Chance irgendwie zu haben. Ne? Aber wer sollte das sein? Ja.
Klar, aber die Gleichwertigkeit der Chance ergibt sich mit sinkenden Umfragewerten für Biden dann vielleicht aus der Richtung. Ne? Also so traurig, wie es ist. Also das wird hochinteressant. Also mindestens so spannend wie unsere Landtagswahlen hier.
Also. Ja, naja, also ich frage mich ja, ob wir bei der Landtagswahl irgendwie was Vergleichbares erleben wie in Frankreich, wo sich es am Ende ja doch noch gedreht hat. Wo ja der Rassemblement National jetzt doch auf Platz 3 gelandet ist, mit den vereinten Kräften von links außen bis neoliberal.
Hast du dir das genauer angeschaut? Kam das durch eine Aktivierung von vielen Nichtwählern, die dann zur Tat geschritten sind? Oder sind das Leute, die dann nochmal auf Linksbündnis umgeschwenkt sind? Oder?
Also es waren relativ viele Wähler diesmal tatsächlich da. Es ist ein ziemlich hoher Stand an Wahlpotenzial diesmal gewesen. Und ich glaube, es hat halt auch viel damit zu tun, dass beispielsweise, ich glaube, 80 Kandidaten von Macrons Partei sich zurückgezogen haben.
Also, ach so, die haben ja diese Stichwahlregelung, dass da drei Leute in die Stichwahl kommen teilweise. Ne?
Genau.
Deswegen,
genau.
Ja, okay. Ja, das ist so eine Besonderheit.
So, und das hat natürlich das Ergebnis nochmal komplett gedreht. Das führt natürlich jetzt dazu, dass, also nach allem, was ich lese, wird das jetzt nicht einfach für Frankreich überhaupt eine Regierung zu finden. Und was auch immer dabei rauskommt, wird, ich meine, wir sehen das bei unserer Ampel, wenn du halt sehr unterschiedliche politische Positionen zusammenbringst, kommt da nicht unbedingt was dabei raus, wo Friede, Freude, Eierkuchen und vor allen Dingen Einigkeit herrscht. Und das wiederum lässt sich natürlich sehr gut ausschlachten von der ewigen rechten Opposition.
Ja.
Und wie hat Le Pen gesagt, die Flut steigt. Und am Ende des Tages bin ich mal gespannt, ob dann vielleicht das sogar noch mehr Aufwind für die bedeutet, ne, perspektivisch.
Das ist natürlich eine absolute Abwärtsspirale, ne, dass da Parteien, wie bei uns auch die AfD, nach Macht giert, die davon profitieren, wenn es einem Land schlecht geht. Ne? Und dadurch, dass jetzt zum Glück Le Pen da die Macht nicht übernehmen konnte, muss es dem Land ja noch schlechter gehen, damit die das nächste Mal dann wirklich gewinnt. Weil ja jetzt haben die Verhältnisse immer noch nicht ausgereicht, um da die Leute... Ah, das ist furchtbar.
So, und da ist halt jetzt auch die Frage, ne, was passiert in Thüringen? Gibt es dann in Thüringen ein CDU, BSW, linke Bündnis oder whatever?
Die zweite große Nation Europas, ne? Neben Frankreich. Was passiert in Thüringen? Ja, das kann schon eine ganz schön bunt gefleckte Kuh werden dann im Landtag.
Ja, aber ne? der Punkt ist, wenn die AfD diesmal verhindert wird, wird es das nächste Mal, weil das kann nicht funktionieren. Ich weiß nicht, wie so ein Bündnis, also vielleicht straft mich die Zukunft da irgendwie, lehrt mich eines Besseren, genau. Aber also, wenn du quasi eine Front gegen rechts durch alle Lager baust, die an sich in ihren politischen Positionen komplett konträr sind, wie soll daraus eine stabile Außenwirkung und so entstehen? Ne? Das
ja, also, ne, also Platz für eine Vision ist da nicht. Da entsteht dann halt dieses Konsensmischmasch, wo von allem so ein bisschen passiert und nix wirklich irgendwie.
Zumal ja auch manche Leute einfach nur irgendwas aus der Opposition wählen wollen. Ja, weil also wenn alle in der Regierung sind und alle sozusagen Teil der Regierung sind, wenn etwas versaut wird, dann bleibt ja nur noch dann irgendwann die AfD zu wählen, weil es ja außerhalb dieser Regierung, die alles versaut, dann gar nichts mehr gibt. Versteht? Also mal dumm gedacht.
Ja, oder es gibt halt innerparteiliche Thronstürze, ne? Also wie zum Beispiel der Vogt hat ja jetzt mit dem Moring oder so in der Thüringen-CDU auch nichts zu tun. Das ist ja jetzt eine ganz neue Ästhetik und ein neuer Aufbruch, der da irgendwie gebracht wird, ne? In Anführungsstrichen. So soll das immer vermittelt werden. Neulich habe ich irgendwie gelesen, er möchte nur Minister mit abgeschlossener Berufsausbildung einstellen.
Oh Gott, ist der zum Kotzen, der Typ.
Also so auf solche populistischen Überschriften ist das jetzt schon zusammengeschrumpft, ne? Weil Leute, die was geleistet haben, auch was entscheiden können sollen. Und also auf dem Niveau spielt sich das hier in Thüringen gerade ab. Also da habe ich wirklich fast in die Thüringer Allgemeine gekotzt, als ich sowas da gelesen habe. Aber man glaube ich, dass das bei der Wählerschaft verfängt, ne? Also mit solchen Mitteln wird da hier gerade gearbeitet und dann ist es im Endeffekt dann, weiß ich nicht, auch wirklich egal, ob du CDU oder AfD oder BSW wählst oder so, das ist alles so das Gleiche, das ist nur noch auf Überschriftenniveau Plattitüden abliefern.
Aber also abgeschlossener Berufsausbildung, meint er damit dann auch Handwerker, ja, oder Leute, die halt einfach nicht irgendwie einen abgeschlossenen Beruf haben, der dann sie für ein Leben als Politiker?
Ich glaube, da ging es ja nicht irgendwie um eine inhaltliche Bedeutung, da ging es einfach nur darum, mit der Formulierung abgeschlossene Berufsausbildung so viele wie möglich mitnehmen zu können. Mhm. Ne? Hätte der jetzt gesagt, produktionsbewährte Leute oder Leute, die 20 Jahre gearbeitet haben, außerhalb der Politik oder irgendwie sowas, das hätte das Ganze ja schon wieder viel zu weit eingegrenzt und seine auf Ministerpöstchen hoffenden Parteikollegen selber auch ausgegrenzt. Ne? Ist ja nicht so, wenn da irgendwie, keine Ahnung, wie zum Beispiel Schneider von der SPD irgendwie, ne, der da, was weiß ich, als jüngster Bundestagsabgeordneter nach seiner Sparkassenausbildung sich im Bundestag gesetzt hat.
Ist das zum Kotzen, ey.
Ist ja auch eine abgeschlossene Berufsausbildung. Solche Leute, also das ist ja jetzt nicht negativ gemeint, aber sowas ist da sicherlich auch mit gemeint, ne? Ich glaube, da meint da wirklich vom, wie soll man sagen, vom...
Naja, der Ausdruck soll ja
Fließbandarbeiter
aber, der Ausdruck soll ja im Endeffekt nur zeigen, hier unsere politischen Gegner, in Klammern die Grünen, da sind ja alle Leute, haben ja überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas, deswegen werden jetzt nur Leute mit Erfahrung, ne, wie aus dem Volk, in Klammern CDU,
genau, die haben ja alle in ihrem Leben noch nie gearbeitet, ne? Also dieses, du hast noch nie gearbeitet. Also ich weiß nicht, nur weil jemand nicht von schweren Stahlbau, Schraubenschlüsseln, Narben an Händen
was
hat.
Was ja Mario
so,
Vogt auch nicht hat.
Nee, heißt es doch nicht, dass der noch nie gearbeitet hat oder die noch nie gearbeitet hat. Also dieses Bild immer und auch dieses urpreußische Industrie- und Handels- und Innungs- und Knappschaftsdenken, dass man immer eine absolut abgeschlossene Berufsausbildung haben muss, um mal irgendwas geleistet zu haben in der Welt. Ne? Also das ist ja, schließt ja jetzt Frauen, die 20, 30 Jahre zu Hause Kinder erzogen haben und sich um Angehörige gepflegt haben und einen Hof auf Trab gehalten haben. Gerade in Thüringen gibt es ja solche Biografien, schließt ja die von Ministerposten aus.
Also ne? Es schließt eigentlich auch alle modernen Lebensentwürfe aus, die von Menschen, die es geschafft haben, aus diesem rückschrittlichen, sehr, sehr deutschen Denken zu entkommen und sich irgendwie der Realität angepasst haben. Ja, wo deutlich ist, dass eben nicht dieses, ich habe einen Beruf, also verdiene ich bis zum Rest meines Lebens dafür jetzt einfach Geld zu bekommen, sondern die sich in diesen sehr diversen, sich schnell bewegenden Arbeitsmärkten einfach auch anpassen können und anpassen müssen. Also ich meine, ne, also das ist Wählerfang für Menschen, die mit der Realität nicht mehr in Verbindung stehen.
Das ist wirklich nur Bedienen von so diesen dumpfen Befindlichkeiten, ne? Nur reine Gefühlserzeugung ist das, ne? Ja, und das ist so dieses, ja, wirklich, das wirklich nur noch Instinktverhalten zur Wahlurne treiben soll, das macht mir echt Angst. Mhm. Wirklich jetzt. Also da, boah, also wenn man politische Macht, die ja wirklich Realitäten gestalten kann, dann auf sowas runter reduziert wird von der Legitimation her, das ist für einen Staatsrechtler echt gruselig.
Ja, ich finde es einfach krass, wie sehr die Leute jetzt doch wieder denken, dass es Sinn machen würde, CDU zu wählen, nach allem, was die diesem Land angetan haben. Es ist ein Trauerspiel.
ja gut, mangels Alternative ist es leider so. Ja. Naja.
Ja, und jedes Mal, wenn eine neue Alternative auf den Plan gerufen wird, ist es noch schlimmer als vorher.
ja, klar. Weil es ja der politische Betrieb ist, ne? Der gebiert, so wie er im Moment gestrickt ist und seit Jahrzehnten leider keine ernstzunehmenden Alternativen. Mhm. Ne? Also Leute, die da wirklich aus ihrem gelebten Leben und Schicksal heraus mit einer Vision voranschreiten und da was gestalten wollen, ne? Also keine Ahnung, Willy Brandt oder selbst Adenauer oder irgendwie, ne? Auch wenn ich mit seiner Vision nicht übereinstimme, wenn ich mir das so betrachte, hat der zumindest, ja, wie soll ich sagen, Erfahrungsschatz gehabt, der sich außerhalb dieses Politikzirkus gebildet hat und nur von Opportunitätserfahrung lebt und Zweckbündnissen und diese ganze Kabale, die da im Politikbetrieb stattfinden, das gebiert doch nur noch irgendwelche bürokratischen, technokratischen Opportunisten, die da am Ende ausgeschissen werden in politischen Funktionen. Ne? Also das sind wirklich, also solche wie Ramelow sind da die letzten Mohikaner. Das sieht man ja auch, ne? Also eine vergleichbare Figur rennt ja, also...
Ja gut, ich würde jetzt Ramelow auch nicht auf so ein Treppchen heben, der so...
Nein, ne, ich will den nicht auf ein Treppchen heben, man kann von ihm halten, was man will, das ist jetzt überhaupt nicht mit Bewunderung angepinselt von mir oder so, also er ist ja da wirklich eine Singularität im Thüringer Politikbetrieb, ne, also muss man ja ganz ehrlich sagen, also jemand, der da von der Pike auf in Thüringen aufgeschlagen ist, nicht mit dem Plan, da irgendein führender Politiker zu werden oder da irgendwie, also es ist kein, da ist nicht als Karrierist nach Thüringen gekommen. Und Leute, die frei vom Karrieristengedanken im Thüringer Politikzirkus sind, weiß ich nicht. Musste mir einen anderen irgendwie zeigen. Ne? Also jemand, der aus Lebenserfahrung sprechen kann und nicht irgendwie solche populistischen Überschriften liefert, damit er auch noch einen letzten Bauern hinter einer Thüringer Fichte irgendwie an die Wahlurne treibt für sich.
Ich finde es einfach so schrecklich, dass in vielen anderen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft so ein Verhalten oder so ein Arbeiten, das wirklich nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, dass es nicht funktioniert. Weißt du, dass alles krachen geht, wenn man nicht in der Lage ist, in 10 Jahres, 20-Jahres-Plänen etwas zu entwickeln. Mhm. Aber in der Politik, also das, was die Klammer um alles ist, um die Gesellschaft und das Wirtschaften jedes Einzelnen und so weiter und so fort, dass es völlig egal ist, was jemand macht, wie unfähig, populistisch, verlogen, korrupt und so weiter und so fort jemand ist, auf Landes-, aber auch auf bundespolitischer Ebene, dass es alles funktioniert und dass die Leute da wirklich die bereit sind, so zu arbeiten, dass die dort immer einen sicheren Hafen finden. Ich finde das erschreckend und deprimierend und dass es und wir sehen ja, dass es sich einfach nicht verändert.
Nee, keine Ahnung, dieser Overview-Effekt, den Politiker einfach mal bräuchte, dass es ihn einfach mal ins All hochschießt, dass er einfach mal 2 Monate mit sich allein ist und die Erde mal so als Ganzes sieht, einfach mal den Horizont zu erweitern und nicht in diesem legislaturperiodischen Denken zu verharren, ne? Selbst wenn du jemanden sowas angedeihen lassen könntest, wäre er gar nicht in der Lage, das umzusetzen in dem System, weil er nach 5 Jahren mit so einem Denken gar nicht wieder gewählt werden würde. Mhm. Ne? Weil wenn ein Politiker das veranlasst und das auf seine Agenda schreibt, was langfristig nötig wäre für die Entwicklung eines Landes, bespielter Themen, die entweder unpopulär sind oder die gar keinen interessieren.
Genau.
Ne? Weil so denkt die menschliche Horde
nicht. Und
da
muss man halt doch einfach mal unpopuläre Entscheidungen treffen, die Leute, ne, einfach gegen ihn verwenden werden.
Ja. Ja, natürlich, klar.
Und, aber man, und in einem Spiel, wie willst du in einem Spiel gewinnen, dem einfach jeder schummelt? Also du kannst vielleicht mal gewinnen, ja, aber du kannst nicht immer gewinnen.
Ja, es ist eine ganz schmutzige Fairness, wenn jeder schummelt. Ne? Mhm. Das ist so wie, ich glaube, der Leistungsvergleich zu einigen Zeiten im Radprofisport ja auch der ehrlichste war, weil alle gedopt haben. Ne? So ist das im politischen Wettbewerb wahrscheinlich auch, klar. Aber ja, Demokratie ist ja nun auch schon weit über 2000 Jahre alt, ne? So als Erfindung. Es ist halt die Frage, willst du Demokratie oder die Erde retten? Also das ist so mit einem grünen Diktator, der da eine 30-Jahres-Vision hat, macht sich vielleicht mehr was für einen Artenschutz, aber das ist ja auch nicht kein System, in dem man leben will als Demokrat. Aber so weit ist es leider schon, dass das vielleicht die Alternativen sind. Ich sage ja immer, wenn Xi Jinping morgen aufwacht und entdeckt seine grüne Ader, dann hat der die Macht, für Umweltstandards und sowas viel, viel mehr und viel, viel schneller was durchzusetzen, als das in jeder zivilgesellschaftlich stark verfassten Demokratie jemals möglich wäre. Ne?
Ja, gut, wobei jetzt halt die Frage natürlich ist, ne, ob man das Leben in einem Staat wie China in Kauf nehmen würde, nur um...
Nein, sag ich doch, würde ich nicht. Ja. Das ist ja das, was man als Demokrat nicht will, aber... Meine Befürchtung ist, dass es irgendwann so scheiße umweltmäßig auf der Erde aussehen wird, dass genau solche Leute mit grünem Populismus an die Macht kommen werden. Ne? Und dann wirst du wahrscheinlich, weiß ich nicht, von der AfD nicht Ausländer raus, sondern
Klimasünder raus
hören oder Insektenschutz vor.
Das glaube ich nicht. Das glaube
wenn
ich
das so
ich
macht,
glaube,
ja.
Ich glaube, nee, aber ich glaube, das wären dann so Themen wie Leute, die euer Wasser, also die Leute stehlen euer Wasser oder so.
Ach so,
sowas.
Also ja, gebe ich dir recht.
Dieses dir wird was weggenommen, du musst.
Also der gleiche Mechanismus nur mit, ja, okay, gebe ich dir recht. Ja, stimmt, das würde eher zur AfD passen, ja. Da gebe ich dir recht, ja. Aber dann glaube ich halt, dass dann so Parteien wie die Grünen dann eher so in so grünen Populismus drehen werden, ne? So wie
Mike,
Umwelt für alle jetzt.
Ich fürchte, wir werden live dabei sein.
Ja, fürchte ich auch. Und du noch ein paar Jahre länger als ich wahrscheinlich. Also jetzt so rein altersmäßig. Naja. Ach Mensch, da gibt er mir hier ein zerknautschtes Gesicht. Ein bisschen leicht amüsiert, aber zerknautscht.
Wir sind jetzt in den letzten 12 Monaten im Schnitt bei 1,5 Grad mehr, ne? Also es ist
ja
gerade schon... Ist doch sowieso scheiße. Ich meine, guck dir an, wie die Sommermonate in Anführungszeichen aktuell so laufen. Ne? Also wenn du hast eigentlich nur Gewitter, Hitze, Gewitter, Hitze, Gewitter, Hitze. Es ist.
Also ich schicke mir eine Kinder mit 3 Jacken in die Schule oder in den Kindergarten, ne? Mit einer wasserdichten, mit einer kühlen für die Abkühlung nach dem Gewitter und was ganz Leichtes für die Hitze, in dem man es losschickt, das Kind. Ne? Also es ist, weiß ich nicht, ob es das schon immer irgendwie gab, aber da hat man echt zu tun. Ne? Es gibt halt nichts, wo man sich wirklich drauf einstellen kann. Ich habe noch nicht mal unseren Aufblas-Swimmingpool aufstellen können, weil es nie eine Woche am Stück so richtig heiß ist.
Also ich kann mich zumindest erinnern, dass bei den Festival, die Festivalsaison entweder nass oder trocken war. So, also entweder hattest du irgendwie so 3-4 Jahre, die waren trocken am Stück und dann hattest du ein komplett beschissen verregnetes.
Ja.
So, ja. Und jetzt ist es so, du kriegst halt gar kein trockenes oder, also, ne, du kriegst halt immer nur Extreme.
Nee, du musst ja als Festivalveranstalter Notfallplan, Wasserversorgung genauso überlegen wie Schlamm wegschaufeln und Autos vom Parkplatz ziehen.
Ja, und sofortige Entfluchtung, ne? Weil wegen Gewitter und Blitzen und Scheiße. Ja. Das.
Man darf gespannt sein, wo es hingeht.
Apropos, ich habe eine etwas längere Geschichte wieder vorbereitet für den Kundenservice.
Oh, na, dann leg mal los.
Hoffentlich erinnere ich mich noch an das, was ich da vorbereitet habe. Das habe ich nämlich schon letzte Woche. Habe ich mich da ein bisschen
entschuldige ich mich. Ich habe Alex ein bisschen Schaum gebremst das letzte Mal. Der hat extra in der Nachtschicht seinen Kundenservice durchgewamst.
Das war voll okay. Das hätte ich heute nämlich schon wieder nicht geschafft. Deswegen war das gut, dass das alles schon vorlag. Das basiert nämlich auf einer Geschichte, die ich herausgefunden habe oder über die ich gestolpert bin, als ich für ein Hauptkanalvideo, um genau zu sein, das aktuelle Hauptkanalvideo, was vorbereitet habe. Mhm. Und in dem Video, da habe ich mich ja mit Frankreich beschäftigt und mit Franzosen, die sich ja eine Gesellschaft von früher wieder zurückwünschen. Obwohl die ja gar nicht so richtig wissen, wie weit dieses Früher, was sie sich da jetzt zurückwünschen, jetzt eigentlich zurückliegt. Unsere Geschichte heute, Mike, die geht sehr weit zurück. Und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass du die Person nicht kennst. Also generell, dass die keiner kennt, wer nicht in Theologie bewandert ist. Es geht heute um Petrus Valdes oder Valdes. Es gibt ganz viele Ausspracharten und Schreibformen dieses Namens. Und deswegen, auch wenn ich safe das alles falsch ausspreche, es ist eigentlich nicht so schlimm, weil man kann den quasi in jeder Form aussprechen. Und vor allen Dingen der Bewegung, die er ins Leben rief.
Aha.
Hast du von dem Namen schon mal gehört?
Petro Valdes, nee.
Nee, Petrus Valdes. Petrus Valdes.
Ach, Petrus Valdes, okay, weil Petro Valdes, glaube ich, hat mal bei Atletico Madrid gespielt oder so.
Nee, also Franzose. Franzose mit latinisierten.
Petrus, nee.
Okay, starten wir mal ganz entspannt rein. Also, es ist nicht so ganz klar, in welchem Jahr er geboren wurde. Es ist auch nicht ganz so klar, in welchem Jahr er gestorben ist. So, das ist schon mal ein bisschen schwierig.
Also mir wird das Jahrhundert schon reichen.
Der Name, wie gesagt, auch immer anders geschrieben, aber er muss wohl so um 1140 in der Nähe von Lyon geboren worden sein.
Okay.
Er selbst stammt aus einem angesehenen Haus, also Patrizierfamilie vermutlich. Er war selbst Kaufmann, einer der erfolgreichsten der Stadt tatsächlich auch. Und weil er ja seines Standes gemäß auch sich mit Glaubensdingen beschäftigen muss oder zumindest bewandert sein muss, hat er sich dementsprechend auch hervorgetan. Und was ihm natürlich bei der Beschäftigung mit dem christlichen Glauben sehr geholfen hätte, wäre, wenn es eine Bibel in Okzitanisch gegeben hätte.
Wer braucht sie nicht?
Ne? Damals war das die Sprache, die man da in Okzitanien gesprochen hat. So, und jetzt fragen sich natürlich alle, wo liegt denn Okzitanien?
Ne? Wahrscheinlich im Westen.
Da, wo das Herzogtum Aquitanien, Toulouse und die Provence heute liegen, ne? Beziehungsweise lagen. So, wieso Okzitanien? Weil man nämlich in Südfrankreich statt oui, ok gesagt hat. Oder, ja.
Also, ach, das hat gar nichts mit Okzident zu tun.
Nee, das hat wirklich, das ist basierend auf diesem, aus dieser sprachlichen Unterscheidung. Mhm. Und es ne, es gab immer so einen Widerstreit zwischen diesen beiden Sprachbereichen, aber es hat sich dann eben Okzitanisch nicht als die Standardsprache in Frankreich durchgesetzt. Warum? Weil der Norden eben über den Süden dann auch militärisch und machtmäßig triumphiert hat mit der Zeit. Zur Lebzeit von Valdes war die okzitanische Kultur aber gerade auf ihrem Höhepunkt. Also das war, da waren sie wirklich gerade am Peak. Okzitanisch war tatsächlich die Sprache der Troubadoure. Also Okzitanisch war dadurch in gewissen Bereichen Europas tatsächlich auch verbreitet. Und falls ihr mal irgendwie Okzitanisch gesprochen oder beziehungsweise gesungen hören wollt, dann hört euch einfach Ivis Lolop von In Extremo an. Das ist nämlich eine okzitanische Dichtung.
Was ist das für eine Sprachfamilie?
Eine romanische Sprache.
Das ist eine romanische
Sprache. Ja, das ist... Also ich weiß jetzt das natürlich sprachwissenschaftlich nicht, aber das ist schon dem Französischen sehr ähnlich. Also ich glaube, das wird dann so ein Unterschied sein wie Ukrainisch und Russisch oder so. Also Altfranzösischen, da gibt's dann halt dann Unterschiede. Aber wie gesagt, mit der Sprache selbst habe ich mich jetzt noch nicht sprachwissenschaftlich
auseinandergesetzt. Oder Nynorsk und Bokmål in Norwegen oder so.
Davon habe ich auch noch nie gehört.
Ja, egal.
Interessant, da kannst du uns ja mal einen kleinen Vortrag halten beim nächsten Mal.
Weil es auch eher so mit Nord und Süd ein bisschen assoziiert.
Jedenfalls Lyon war damals eine sehr wichtige Stadt, weil die Kirche 100 Jahre vorher vom Papst zur ersten Kirche Galliens ernannt wurde. Also nach Tours und Rouen. Die waren dahinter. Also quasi Lyon war die Nummer eins und die anderen Städte halt nicht so relevant. Also das war wirklich der wichtigste Kirchenstützpunkt des Bereichs Gallien. Dadurch ist natürlich auch das geistige Leben in dieser Stadt von großer gesellschaftlicher Bedeutung auch. Ne? Auch vor allen Dingen für diese großen Patrizierfamilien in dieser Stadt. Und dann war dann 1176-77 eine Hungersnot. Es ist nicht genau klar, welche Erfahrung der Petrus während dieser Hungersnot gemacht hat. Es gibt da Theorien, beispielsweise, dass ein anderer sehr, sehr reicher Bürger tragisch und überraschend verstarb in dieser Zeit, was ihm die eigene Sterblichkeit und die Vergänglichkeit vor Augen führte. Ne? Also, weil er ja höchsten Standes sozusagen, sehr hohen Standes, eigentlich vor allen möglichen Problemen gefeit sein sollte durch sein Geld und durch seine Macht. Aber offensichtlich, dass auch den Reichsten dann irgendwann ja blüht, dieses Schicksal. Und deswegen nahm er sich das wohl zu Herzen, dass er sich auch um seine unsterbliche Seele kümmern müsste, überschrieb sein Vermögen seiner Frau, spendete viel davon den Armen und versucht dadurch so eine gewisse Gottgefälligkeit zu bekommen. Er führte nicht nur regelmäßige Armenspeisung durch, nee, er wollte auch das Wort Gottes unter das einfache Volk bringen und beauftragte dazu einen Priester, ihm die Bibel ins Okzitanische zu übersetzen. Es entstanden eben Abschriften, die sind allerdings nicht mehr erhalten. Also Martin Luther, gut und schön, aber ohne den Buchdruck wäre der vermutlich heute genauso bekannt wie Petrus Valdes, weil also selber Move, aber geringere Verbreitung einfach. Anders als Luther, muss man sagen, lebte Valdes dann nicht mehr weiter in Reichtum und fand durch diese Aktion dann halt als Wanderprediger in den nächsten Monaten und Jahren immer mehr Anhänger. Weil er dann im Ideal eines apostelgleichen Lebens dann umherzog, ne, in Armut predigend, vom Betteln lebend, und da zog er halt durch das Gebiet der Diözese Lyon, und das brachte ihm und seinen Anhängern dann den Namen Valdenser ein. Ich kann kein Französisch, weil das Gebiet Vaudois ist oder so. Eine andere Bezeichnung ist auch die Armen von Lyon, aber also unter Valdensern kennt man das. Und Valdes und seine Anhänger hatten sich vorrangig der Aufforderung Christi an seine Apostel, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, verschrieben, die sich als im Prinzip jedem Christen freistehenden Auftrag auffassten. So. Also jeder Christ soll sozusagen das Evangelium verbreiten. Das ist die Interpretation von denen gewesen. Kannst du dir vorstellen, was passierte?
Jeder Christ soll das Evangelium verbreiten. Keine Ahnung, irgendjemand wird Häresie geschrien haben.
Genau, ne? Also man könnte jetzt denken, die Kirche sagt ja geil, die unterstützt uns bei unserer Arbeit, aber die Kirche hat ja sozusagen eine Monopolposition darauf, das Wort Gottes zu verbreiten und findet das total ungeil, wenn Laien sich dessen befleißigen.
Das ist ja so quasi so eine Kirche von unten, ne?
Ne, und deswegen, also wenn man dem sowas erlauben würde, wäre die Kirche in dem Sinne eigentlich nutzlos. Und deswegen wollte dann der Waldes auf dem dritten Laterankonzil die Erlaubnis beantragen, predigen zu dürfen. Man lachte seine Abgesandten aber einfach nur aus und machte sich einen Spaß draus aus diesen traurigen, armseligen Gestalten. Man erteilt ihnen aber trotzdem die Erlaubnis. Also sie bekam dann tatsächlich die Erlaubnis zu predigen, also zumindest solange der hiesige Bischof in diesem Bereich, in dieser Diözese, wo sie unterwegs sind, das gestattet. Also es war dann sozusagen die Entscheidungsgewalt des Bischofs und der war damit erstmal fein tatsächlich. Übrigens auf dem dritten Laterankonzil, das war relativ wichtig, auf dem Konzil wurden bereits die Katharer exkommuniziert. Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, die waren ja auch in Okzitanien stark verbreitet. Von denen sich dann aber, weil das dann deutlich abgrenzte, ne? Also weil schon klar war, denen geht's an Kragen, wir haben damit nichts zu tun. Allerdings machte man halt einen Fehler, den einige dieser Bewegungen machten. Man erteilte auch Frauen die Möglichkeit zu predigen. So, das ging natürlich gar nicht.
Machte einen Fehler. Ah ja, okay, jetzt verstehe ich.
So, ne? Also Frauen predigten bei den Waldensern, ging gar nicht, deswegen wurde ihnen die Erlaubnis dann wieder entzogen und dann wurden sie aus Lyon vertrieben.
Okay.
Das führte dazu, dass sie sich dann in den Tälern des Dauphin, in den Alpen von Piemont, im Languedoc und nach Spanien ausbreiteten. Und also in Südfrankreich, also überall, ne? Also man hatte das eigentlich erst so zentriert um Lyon und dadurch, dass sie da vertrieben wurden und im Endeffekt ja Ketzern dadurch wurden, haben sie sich dann halt überall verbreitet. Dann gab es noch die Täler des, ich kann das alles nicht aussprechen, ne, Luberon oder so, wo sie sich dann ansiedelten, Sümpfe trockenlegten, Land von eigentlich italienischen Herren kultivierten, um da sozusagen eine neue Heimat zu finden, um da in Frieden und abgeschottet von der Rest der Gesellschaft zu leben. 1182 sind sie dann allerdings wirklich offiziell exkommuniziert worden, und zwar auf dem Konzil von Verona. Da wurden sie dann auch offiziell zu Ketzern und kamen damit sozusagen auf die schwarze Liste der katholischen Kirche. Das änderte aber nichts daran, dass sie sich im Zuge dessen oder in dieser Zeit in ganz Mitteleuropa verbreiteten. Und während sie sich verbreiteten und diese Bewegung größer wurde, verbreitete sich dann auch eine Abwandlung des Glaubens, ne? Die Ausrichtung der Ansichten, die wurde immer bibelstrenger, waren dann zusehends auch konträr zu katholischen Ansichten. Beispielsweise, um das mal irgendwie zu erklären, was da dazugehörte, bereits 1218 lehnten sie das Fegefeuer ab, die Heiligenverehrung, die weltliche Strafgerichtsbarkeit und die Eidesleistung auf die Bibel. In diesen Jahren weiß man gar nicht mehr, ob Waldes als Person überhaupt noch am Leben war. Also es könnte sein, dass er irgendwie zwischen 1207 und 1218 verstorben ist. Ganz genau kann man das nicht sagen. In diesen Jahren begann ja dann auch der Kreuzzug gegen die Albigenser, also die Katharer, ne? Und die Sonderbeauftragten des Vatikan, die Inquisitoren, die schwärmten in dieser Zeit auch aus. Also du musst dir vorstellen, ursprünglich waren Ketzer erstmal nur als Ketzer gebrandmarkt und die Kirche hatte in dem Sinne kein scharfes Schwert, um die zu richten. Das kam erst in dieser Zeit. So, und auch für die für die Waldenser würde es ein schreckliches Ende geben. Später allerdings erst. Ne? Weil irgendwie waren die Albigenser erstmal problematischer. Dann wurde ja der einzige Kreuzzug auf europäischem Territorium, beziehungsweise, also wenn du jetzt ja Byzanz da rausrechnest, war es der einzige Kreuzzug auf europäischem Territorium, wurde da ja gegen die Albigenser geführt. Und die Waldenser, die wurden erstmal so ein bisschen in Frieden gelassen, weil die haben halt irgendwie in abgelegenen Ecken gesiedelt, hat sich keiner so richtig für interessiert. Um 1530 wurde der Inquisitor Jean de Romain ausgesendet, um die Waldenser zu untersuchen, was denn da eigentlich mit denen los ist, ne? Weil es bewegte sich in ganz Europa so diese Abkehr von der katholischen Kirche, ne? Überall brodelte es und man wollte natürlich auch rausfinden, was da abging. Und im Zuge dessen wurden diverse Gräueltaten gegen die Waldenser begangen von diesem Inquisitor und seinem Mann, was dazu führte, dass diese eigenständige und ziemlich autarke Gruppe sich dann den Schweizer Reformierten anschlossen.
Mhm.
Na, also weil man merkte, okay, wir können hier nicht neutral bleiben, man lässt uns nicht leben, man kommt her und bringt uns um. Dann müssen wir jetzt hier wehrhaft werden. Und durch diese Integration in eine dieser großen europäischen Bewegungen waren die Waldenser nicht mehr isoliert. Man hieß sie da auch willkommen. Die Waldenser wurden dann auch sozusagen ein Ort, wo andere Abtrünnige vom katholischen Glauben dann Zuflucht suchen konnten in deren Tälern und an deren Bergen. Beispielsweise auch viele katholische Priester, die keinen Bock mehr hatten auf ihre Kirche, die dort auch aber, sehr gern gesehen waren.
An was in der Schweiz haben die sich dann da angeschlossen? An Calvinisten?
Ja, ja,
oder genau. Was war damals unterwegs?
Ja, ja.
Ach, okay.
Ja, so,
na gut, die waren ja schon...
Und Zwingli und so, ich bin da jetzt in der Schweiz, bin ich nicht so richtig firm, aber die hatten sozusagen die intellektuelle Unterstützung und auch die Verbrüderung mit denen. Also das war natürlich jetzt schwierig, weil räumlich nicht, also die waren natürlich nach wie vor in Frankreich, aber man hatte sich da zusammengeschlossen. So, und aus Angst, dass sich diese neue Religion in dem Sinne oder das, was dieser reformierte Glaube, in einer päpstlichen Enklave, ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie ich die ausspreche, Venaissant vielleicht. Deswegen gewährte Papst Clemens VII. Den Waldensern, die innerhalb von 2 Monaten ihren reformierten Glauben abschworen, einen vollkommenen Ablass. So, also weil die wollten das Thema erstmal regeln, indem sie gesagt haben, ey, ganz ehrlich, Schwamm drüber, kommt zurück, alles wird euch erlassen. Die ganzen Sünden. Ihr glaubt zwar nicht an die Hölle, aber ihr kommt da nicht in die Hölle. Ist doch geil, oder? So.
Schön.
Allerdings war es jetzt nicht so, dass die diese 2 Monate dann hatten, um drüber nachzudenken. Während der Wartezeit ergriffen die Soldaten des Papstes Frauen und Kinder, um sie gewaltsam zu bekehren. Es wurden junge Frauen entführt. Und die Waldenser bewaffneten sich mit Knüppeln und Mistgabeln, um dann diese Frauen zurückzuholen und Väter, die ihre Töchter da irgendwie retten wollten. Und die wurden natürlich von den Soldaten in Stücke gehackt. Das führte zu noch mehr Bewaffnung und noch mehr Zorn und Wut, weswegen sich ein Mob bildete, um einen päpstlichen Beamten umzulegen. Weswegen der Papst dann wiederum König Franz I. schrieb, um darüber kundzutun, dass es hier jetzt einen bewaffneten Aufstand von Protestanten gibt. Also nochmal, ne, man muss sich das vorstellen, der hat seine Truppen dahin geschickt, die haben die Frauen und Töchter entführt und jetzt ist es sozusagen der bewaffnete Aufstand der Protestanten, was dann so nach außen dargestellt wird. Ja, also da ist sehr viel Öl ins Feuer geschüttet worden.
Ich finde das total interessant, dass man da von Protestanten redet, von einer Vereinigung, die ihren Ursprung weit, weit, weit vor unserer Reformation hat. Ne? Das ist einem so gar nicht bewusst. Ja,
genau. Der König wies wiederum das Parlament in O an, einzugreifen, um 7 Waldenser dann, also 7 Waldenser wurden dann auch auf dem Scheiterhaufen verbrannt und sehr viele eingeknastet, weswegen die Bevölkerung der Region dann die Gefängnisse stürmte und die dann wiederum befreite. Und der König hatte immer noch keinen Bock, die alle umzubringen und hat gesagt, hier, pass auf, wenn ihr innerhalb des nächsten halben Jahres einfach euren Glauben abschwört, dann lassen wir alle frei und dann Schwamm drüber. Also ne, das zweite Mal, dass jemand von oben gesagt hat, ey komm, wir können die Sache vergessen. Aber das war natürlich vorbei. Niemand nahm das an. Und darum wurde dann 1538 vom König verordnet, die Ketzer zu verhaften und ihren Besitz zu beschlagnahmen. Aber er zögerte. Also es war nicht so, dass er dann sofort seine Truppen ausschickte. Er dachte, naja, ich meine, die waren immer in den letzten Jahrhunderten friedlich, warum sollte da was passieren? Mhm. Währenddessen kamen aber immer mehr Glaubensflüchtlinge in die Region, weswegen dann von Seiten des Papstes das Gerücht erfolgte und verbreitet wurde, dass die Waldenser jetzt mit 10.000 Mann gegen Marseille ziehen wollen würden. Mhm. So. Und das ging natürlich dann gar nicht mehr. Man sah dann ein, okay, jetzt müssen wir hier Truppen schicken. Was dann natürlich dazu führte, dass dann eine professionelle Armee gegen Dörfer zu Felde zog. Hm. Ja, also wir haben es ja wirklich nur mit einer Dorfgemeinschaft zu tun von ein paar tausend Leuten. Und die haben da halt zigtausend Soldaten, Profisoldaten hingeschickt. Ne?
Also das sind dann ethnische Säuberung.
So, und also da gab es ein wirklich befestigtes Dorf, das hat Widerstand geleistet und konnte die Armee so ein bisschen abwehren. Der Kampf war auf beiden Seiten extrem verlustreich und man einigte sich dann auf Kapitulation und freien Abzug. Als man sich dann ergab und die Truppen das Dorf verließen, da wurden sie sofort festgenommen. Und dann auf einer nahegelegenen Wiese hingerichtet. Man ließ nur den Anführer dieser Truppe und den Pfarrer am Leben. Die wurden dann nach Avignon gebracht, vom Legaten des Papstes in Gewahrsam genommen, verurteilt und dort dann lebendig verbrannt. Die weiblichen Kämpfer dieser Truppe, die wurden in eine Scheune gesperrt, die dann in Brand gesteckt wurde. Die aus der Bevölkerung fliehen wollten, die wurden massakriert und ihre Köpfe triumphierend auf Lanzenspitzen getragen. Soldaten suchten nach Überlebenden, brachen dafür auch die Tür der Kirche auf, vergewaltigten dort die Frauen, schnitten ihnen dann die Kehlen durch, einige wurden vom Kirchenturm geworfen und die wenigen Frauen, die überlebten, wurden dann als Sklavin verkauft. In einem Monat wurden 900 Häuser niedergebrannt, 24 Dörfer zerstört und 3000 Menschen massakriert. Ja, nur wenige kräftige Männer blieben verschont und wurden dann als Galeerensklaven des Königs verkauft. Und das Parlament erklärte dann, es zu einem Verbrechen, den Elenden zu helfen, die dann halt einfach verhungerten. Und es wurde dann auch klargestellt, wer Mitleid zeigte mit denen, musste mit der Beschlagnahmung seines Besitzes rechnen.
Gott ist Liebe.
Dann zog noch die Kavallerie durch die Landschaft und massakrierte einfach wahllos Menschen. Und wer noch seine in die Sklaverei verkaufte Kinder zurückkaufen wollte, der konnte das natürlich, wenn er nach Marseille zog, um auf den Sklavenmärkten da vielleicht noch Glück zu haben. Das Parlament in Paris schickt dann Mitglieder, um diese Barbarei zu untersuchen. Die kehrten entsetzt zurück, aber man entschied sich dazu, diese gesamte Situation unter den Teppich zu kehren. Also das ist, was die katholische Kirche mit Menschen macht, die anderer Meinung sind. So, das wollte ich mal hier klarstellen. Eine grauenhaftes Kapitel der europäischen Geschichte, was man so eben nicht kennt und was irgendwie gerade in Deutschland völlig unbekanntes, glaube ich. Und ist schon schrecklich, muss ich sagen.
Also funktionieren halt religiöse Theokratien oder Diktaturen oder
Terrorstaaten halt, ne?
Terrorstaaten, die Aufklärung nicht mitgemacht haben, ne? Also ich meine, das ist ja in der französischen Geschichte, ist ja in fast keiner anderen Nation in der Welt ist ja der Laizismus so fest verankert wie in Frankreich. Also das hat da sicherlich seine Ursprünge auch aus solchen Erfahrungen her, denke ich mal. Ne? Und da reden wir ja nicht von so einem Halbgarnsystem wie in Deutschland, ne, wo Trennung von Staat und Kirche zwar irgendwie propagiert wird, aber irgendwie tausend Durchbrechungen dieses Prinzips hat, ne, sondern von richtigem Laizismus, wo der Kirche im Staat wirklich rein gar nichts zu suchen hat, ne? Was eigentlich eine, so aus rein staatstheoretischer Sicht eine sehr, sehr gesunde Form ist, also aus meiner Sicht. Mhm. Aber grausam, grausam. Und aber was mir auch gar nicht so bewusst war, wir haben da jetzt vom 15., 16. Jahrhundert geredet und da war immer noch Sklavenhandel mitten in Europa.
Mhm.
Aha, okay, war mir so auch gar nicht so sehr bewusst. Also jetzt in Frankreich oder irgendwie sowas, natürlich jetzt ja von Afrika Richtung Neue Welt und so weiter, klar. Interessant.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, mit dem man sich da nochmal beschäftigen könnte, glaube ich. Ne? Also in dem Sinne, ob das jetzt halt im Sinne von Leibeigenschaft und solchen Geschichten ist. Ne? Und wo zu dem Zeitpunkt Leibeigenschaft noch normal war, außer in Russland beispielsweise, wo es ja bis vor kurzem noch normal war.
Tja, also vielleicht gibt es da so ein paar Kolchosen, die noch nach solchen Prinzipien wirtschaften, das weiß man. Weiß man ja nicht,
naja,
man
sagt
ja da immer Putin spöttisch, dass es da noch Täler gibt, die denken, der Zar regiert. Aber ob das Bild richtig ist.
Ne? Wobei, da gab es doch diese eine Weiß-Dokumentation, wo sie tatsächlich im hinteren Sibirien da irgendwie eine Hütte gefunden haben von den Leuten, die einfach seit zig Jahrzehnten keine Nachrichten mehr bekommen hatten und einfach keine Anbindung an richtige Zivilisation. Die Dokumentation gibt's auch auf YouTube. Die ist super, super spannend.
Waren wahrscheinlich relativ glücklich, die Leute, oder?
Die wirkten auf jeden Fall nicht unglücklich auf mich, aber die erstaunlicherweise sind dann irgendwie zwei gestorben, nachdem das Kamerateam da war.
Ach. Also vielen, vielen Dank für diese den Begriff Waldenser oder so, das ist mir schon mal irgendwo begegnet, aber wo das den Ursprung hat oder was das ist oder irgendwie so, das hätte ich dir nicht sagen können. Ich glaube, ich habe da mal in Norditalien oder so ein paar Waldenserkirchen gesehen oder bei irgendeiner Führung hat mir da mal irgendjemand was erzählt, aber das ist alles wieder, aber dass das jetzt mit Petrus Valdez zu tun hat, interessant. Interessant. Ja, na, manchmal hat sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, was er da mal lostritt. So, ne?
Ja, und die Frage ist natürlich, wie viel davon ist mythologisiert und wie viel ist realistisch, ne? Und ja, der war jetzt mehr oder weniger nur der Aufhänger, um diese Geschichte zu erzählen. Weil, ne, von ihm selbst habe ich ja jetzt nicht viel erzählen können, weil einfach nicht viel bekannt ist. Aber ich fand das schon mal ganz interessant, weil wir hier in der Region ja auch Luther so krass hypen, aber der Gedanke, die Heilige Schrift in die Sprache des Volkes umzutragen, ist also auch ein paar hundert Jahre früher schon mal erfolgt.
Ne? Ja, ja, und auch wieder brauchbar und nützlich zu machen für die allgemeine Bevölkerung und nicht nur als Machtinstrument für so eine pervertierte Herrscherkaste, wie ja die katholische Kirche zur damaligen Zeit war.
Ja,
heute natürlich gar nicht.
Offensichtlich schon 1100 irgendwas, ne?
Ja, klar. Krass. Na, schön. Vielen, vielen Dank. Was steht heute noch an bei dir?
Ich muss jetzt meinen neuen Personalausweis abholen.
Ha! Es ist unfassbar. Also irgendwie, ich meine, meine komplette Familie ist auch mit der Besorgung von Personaldokumenten beschäftigt. Wir haben jetzt auch gerade komplett neue Reisepässe beantragt und an dem Tag, an dem wir das gemacht haben, kommt in der Tagesschau, ja, Bundesdruckerei hat irgendwie Engpässe, längere Wartezeiten, aber so die Expressverfahren funktionieren natürlich trotzdem noch.
Gott sei Dank. Nee, aber deswegen muss ich jetzt hier sagen, Mike, es war sehr schön mit dir, aber wenn ich zu spät komme, muss ich wieder 3 Monate auf einen Termin warten.
Mach das, geh da mal hin. Expressverfahren kannst du dir ruhig mal gönnen und guck auch mal an deinen Reisepass, so, wie soll ich sagen, so ideologisch verfasste Leute wie wir in Mitteldeutschland, du solltest immer einen gültigen Reisepass
haben. Hab ich, keine Sorge, keine Sorge. Gepackte Koffer.
Alles klar, na dann, gut, viel Was Spaß gut, auf der Behörde. Tschüss. Tschüss.
Ein Korn im Feldbett und Popo-Polonaise.